SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine von 1000 Infektionen findet draußen statt. Das ist das Thema, mit dem sich unser heutiger Gast befasst. Christoph Asbach, einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie sind Präsident der Aerosolforschung und Sie leiten den Bereich Luftreinhaltung und Filtration am Institut für Energie- und Umwelttechnik in Duisburg, das sich als Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sieht. Haben Sie gestern Abend Fußball geguckt?
Ich bin erst relativ spät im Hotel angekommen hier, aber ab der zweiten Halbzeit konnte ich es dann auch tatsächlich sehen, ja.
Wie läuft Ihr Tipp? Tippen Sie, wie viele sich mit Covid-19 infizieren?
Nein, so makaber bin ich nicht. Aber ich befürchte, dass es einige sein werden.
Ja, es gab ja wirklich Fälle, die waren auch erschreckend. Fast 2000 Covid-Fälle in Schottland sind nach Angaben wohl auf die Fußball-EM zurückzuführen. 400 waren da im Wembley-Stadion. Jetzt waren gestern Abend wieder 60.000 drin, heute Abend wieder 60.000. Was halten Sie von dem Konzept?
Ja, das, also als Fußballfan freue ich mich einerseits natürlich über die Bilder, aber als Aerosolforscher wird mir da ein bisschen anders. Wir haben ja gesagt in unserem offenen Brief vor einigen Wochen, draußen können kaum Infektionen stattfinden, sofern man sich an Maßnahmen hält, und da ist insbesondere draußen Abstand halten das Maß der Dinge. Und wenn ich also 1,50 Meter Abstand halte, dann kann da nicht viel passieren. Jetzt kann man sich aber ausrechnen, wenn ich im Stadion 1,50 Meter Abstand zwischen den Zuschauern lasse, wie viele da reinpassen. Das werden bestimmt keine 60.000 in Wembley sein.
Wobei sie ja getestet sind.
Ja, das ist ja nicht hundertprozentig sicher. Und man muss auch immer noch einen zweiten Punkt dabei sehen. Also das eine ist, was passiert wirklich im Stadion, sobald dort eine infektiöse Person sich befindet und die Menschen regelrecht übereinander herfallen, ist es wahrscheinlich, dass sich andere direkt, den Atem einatmen und sich dadurch infizieren. Also das ist das eine. Man muss immer unterscheiden zwischen direkten und indirekten Infektionen. Ja, also die direkten Infektionen können dort stattfinden. Das zweite, und das halte ich für mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger, ist das Bild, was davon ausgeht. Denn wir müssen sehen, wir haben es geschafft, die Inzidenzzahlen deutlich runterzubringen. Und das hat sehr viel mit einem vernünftigen Handeln der Bevölkerung zu tun. Und wenn jetzt über solche Bilder, die dort im Stadion entstehen, suggeriert wird, die Pandemie wäre vorbei, dann wird es gefährlich, weil dann das überträgt sich in die Kneipen, wo das Spiel auch geguckt wird. Und dann ist man im Innenraum, wo es viel kritischer ist. Und auch im Nachgang zu der Europameisterschaft wird es viel schwieriger werden, den Menschen nochmal zu vermitteln, wir müssen uns weiter an die Maßnahmen halten, damit wir auch einen halbwegs entspannten Herbst erleben können.
Genau, auf das Thema Innenräume kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Es sind ja wirklich teilweise bizarre Forschungen, die Aerosolforscher dann gemacht haben. Ich fand es ganz interessant zu lesen, dass sie dann geforscht haben, dass beim Torschrei mehr Aerosole rausgehen als beim Goalschrei. Warum ist das so?
Ja, das hat sehr viel damit zu tun, wie die Stimme funktioniert. Da bin ich allerdings selber auch kein Fachmann, aber man hört ja schon allein anhand der Laute, die entstehen, dass dort auch andere Bereiche des Mundes, der Zunge, des Kehlkopfes benutzt werden. Und diese Partikel und die Tröpfchen, die entstehen halt immer durch Ablösung von der Flüssigkeit, die unseren Mund und auch die Lunge auskleidet. Und je nachdem, wie die Bewegung ist, des Kehlkopfes, der Zunge, aber auch in der Lunge, können dort mehr oder weniger von diesen Partikeln entstehen. Also diese Tröpfchen sind für uns auch einfach nur Partikel als Aerosolforscher.
Bei manchen Wörtern hat man eher eine feuchte Aussprache als bei anderen.
So kann man es einfach zusammenfassen, genau.
Welche Maßnahmen tragen dazu bei, in Innenräumen Bedingungen wie im Freien zu schaffen? Was gibt's da alles?
Genau, also wir müssen uns immer vor Augen halten, drinnen ist die Gefahr deswegen hoch, weil wenn sich dort eine infektiöse Person aufhält und der Raum geschlossen ist, dann reichert sich die Virenkonzentration in dem Raum kontinuierlich an und eine andere Person atmet also kontinuierlich eine steigende Konzentration an Viren ein. Das heißt, quadratisch mit der Zeit steigt auch das Infektionsrisiko. Und deswegen, und das ist etwas, was draußen nicht passieren kann, weil draußen wird die Luft immer abtransportiert, die Virenkonzentration wird kontinuierlich verdünnt und abtransportiert, es kann also nicht zu dieser Anreicherung kommen. Und deswegen sagen wir müssen zusehen, dass wir drinnen so gut wie möglich die Bedingungen von draußen erzeugen. Die einfachste Möglichkeit ist Lüften. Und zwar wirklich Stoßlüften oder Querlüften. Querlüften ist das Ideale.
Dann zieht es wirklich durch?
Genau, das heißt, ich öffne das Fenster, ich öffne die Türen oder im Nachbarraum noch Fenster und dann habe ich wirklich Durchzug. Und je mehr Durchzug ich habe, das ist etwas unangenehm, aber je mehr Durchzug ich habe, desto schneller werden auch Viren abtransportiert. Wenn das nicht geht, oder wenn die Wetterlage es zum Beispiel nicht zulässt, weil es regnet, oder auch wenn es komplett windstill ist und wir auch keine Temperaturunterschiede von drin nach draußen haben, dann habe ich auch keinen Windzug und wenn ich den nicht habe, dann habe ich auch keinen guten Abtransport der Viren. Dann kann ich mich immer noch zusätzlich schützen, indem ich zum Beispiel Luftreiniger verwende. Die gibt es schon. Für zu Hause, auch für relativ wenig Geld, teilweise sogar schon beim Discounter. Und die gibt es aber auch hoch bis zu sehr professionellen und sehr teuren Geräten. Und tatsächlich ist es so, wenn die vernünftig konstruiert sind, dann können die nur helfen. Also die können nicht schaden, die können wirklich nur helfen.
Ist interessant, weil die werden gerade bei uns in Baden-Württemberg heftigst diskutiert. Und da sagte zum Beispiel die Städtetagspräsidentin Gudrun Heuteblum, also mobile Luftreiniger sind weder wirksam noch wirtschaftlich. Ist das so?
Ja, die Frage der Wirtschaftlichkeit lassen wir mal außen vor, weil es kostet natürlich Geld. Ja, ich muss die Geräte kaufen, ich muss die betreiben, die brauchen Energie und ich muss regelmäßig die Filter wechseln. Also das sind natürlich Kosten, die da auf einen zukommen und da muss man abwägen, ob man bereit ist, das für den Infektionsschutz auszugeben. Dass sie nicht wirksam sind, ist falsch. Das ist auch schon mehrfach gezeigt worden. Es gibt eine Untersuchung, wobei vielleicht sollte ich eher sagen eine Beobachtung, weil es ist keine wissenschaftliche Studie aus Kanada, ich meine aus Quebec wäre die. Dort hat man Tausende von Schulen miteinander verglichen, die Infektionszahlen, und genau explizit darauf geschaut, wo sind Luftreiniger verwendet und wo nicht. Und es waren signifikante unterschiedliche Infektionszahlen, also niedrigere Infektionszahlen in den Schulen mit Luftreinigern. Wie gesagt, das ist eine Beobachtung, es ist nicht ins Detail geguckt worden, was für Luftreiniger verwendet worden.
Genau, weil das ist ja die spannende Frage. Vielleicht können wir dennoch mal versuchen, ins Detail zu gehen. Denn es gibt wohl große Unterschiede zwischen stationären Luftreinigern und Belüftern und Luftfiltern und mobilen. Wo ist der Unterschied?
Also zunächst mal muss man, es gibt halt die fest installierten Lüftungsanlagen. Die sind dafür da, die Luft auszutauschen. Das heißt, ich pumpe Frischluft in den Raum und verdränge damit die Luft in dem Raum oder sauge sie sogar noch gezielt ab. Das heißt, ich tausche die Luft aus. Das ist ein großer Vorteil und das ist der Idealzustand, was die technischen Lösungen anbelangt. Ja, also weil ich, wenn ich an Klassenraum denke, auch die CO2-Konzentration, die wir nun mal immer ausatmen, wenn die CO2-Konzentration ansteigt, sinkt das Konzentrationsniveau der Schüler oder im Besprechungsraum, das kennt jeder, der schon mal mit mehreren Leuten im Besprechungsraum gesessen hat.
Das geht los.
Genau, das liegt nicht zwangsläufig an den Themen, die dort diskutiert werden, sondern es kann auch einfach an der Luftqualität liegen. Das kann man verhindern durch eine solche Lüftungsanlage. Aber der Einbau von so einer Lüftungsanlage ist natürlich enorm aufwendig und teuer und teilweise auch gar nicht möglich. Und dann kommen die Luftreiniger ins Spiel, die mobilen Luftreiniger. Die entfernen partikelförmige Luftstoffe, Luftschadstoffe, und Viren sind nichts anderes als partikelförmige Luftschadstoffe. Die werden aus der Luft entfernt, indem die Luft umgewälzt wird. Was nicht geschieht, das ist der große Nachteil, ist, wir tauschen die Luft nicht aus. Das heißt, die CO2-Konzentration kann weiter anreichern. Deswegen kann so ein Luftreiniger so oder so nur eine Maßnahme von mehreren sein. Also es kann das Lüften nicht ersetzen.
Jetzt ist es natürlich, Sie haben es angesprochen, ein großer Kostenfaktor. Für alle 67.000 Klassenzimmer im Land müsste man bis zu 1 Milliarde Kosten rechnen, wenn man diese stationären Luftfilter einbauen würde. Es gibt jetzt Schulen, die haben sich selbst Luftfilter, mobile Luftfilter gekauft. Was denken Sie, um gut in den Herbst und Winter zu kommen, ist das eine sinnvolle Investition?
Auf jeden Fall. Denn wie gesagt, die Luftreiniger, also die selbstgebauten, hat man natürlich immer noch eine Frage, ob die wirklich so gut funktionieren, wie sie sollten. Prinzipiell finde ich es immer eine sehr gute Sache, weil man ja auch die Schüler dann mitnehmen kann und mit einbinden kann in solche Projektarbeit und auch für das Thema sensibilisieren kann. Das ist ein großer Vorteil von den selbstgebauten. Nachteil ist, sie sind halt nicht zertifiziert. Man weiß nicht, wie es um die Sicherheit bestellt ist und ähnliche Dinge. Also da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Luftreiniger, die professionellen Luftreiniger, die man kaufen kann, die entsprechend über Zertifikate auch verfügen, was die Sicherheit anbelangt und auch den Brandschutz anbelangt, die können tatsächlich nur die Luft verbessern.
Aber reicht das dann für eine ganze Klasse oder ist das nur in diesem kleinen Bereich? Das ist ja auch wieder eine Frage, die sich stellt, ne?
Nein, also generell, auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Wir haben direkte und indirekte Infektionen. Direkte Infektionen entstehen, wenn jemand meinen Atem direkt einatmet und in der Annahme, ich sei infektiös, würde sich diese Person mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch infizieren, weil sie direkt das einatmet, was ich ausatme, dementsprechend mit einer hohen Virenkonzentration. Das kann ich durch einen Luftreiniger nicht verhindern, das kann ich aber auch durch Lüften nicht verhindern. Das kann auch draußen passieren. Da hilft Abstand halten und da hilft gegebenenfalls auch helfen auch Schutzwände. Was ich verhindern kann, ist, dass sich die Viren im Raum aufkonzentrieren, weil ich kontinuierlich die Luft umwälze und dabei filter. Und da muss ich darauf achten, dass ich die Luft häufig genug umwälze. Also ich muss einen hohen Volumenstrom umwälzen und dann kann ich die Virenkonzentration auch senken.
Christoph Asbach, Präsident der Aerosolforscher, ist zu Gast in SWR1 Leute. Und es gibt ganz viele Fragen, die reinkommen von den SWR1 Hörerinnen und Hörern. Gregor möchte wissen, wie sieht es denn eigentlich aus mit Luftbefeuchtern? Bieten die auch einen Schutz?
Ja, Luftbefeuchter führen ja erstmal nur dazu, dass die Luftfeuchtigkeit erhöht wird. Für den Infektionsschutz hat das kaum eine Relevanz. Also es ist weder schädlich noch wirklich hilfreich. Bei Luftbefeuchtern gilt es eher darauf zu achten, dass die keine Keime, Schimmelpilze oder ähnliches im Raum verteilen, weil das wäre dann tatsächlich gesundheitsschädlich. Hat aber mit dem Infektionsschutz überhaupt nichts zu tun.
Doris Schäfholz möchte wissen, beseitigt auch eine Klimaanlage in der Raumluft Aerosole?
Das kann man pauschal nicht beantworten. Das hängt sehr stark davon ab, was es für eine Klimaanlage gibt. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung aus der Anfangszeit der Pandemie, wo in China festgestellt wurde, dass eine Klimaanlage in einem Restaurant die Virenlast gleichmäßig verteilt hat, sodass sich sehr viele Leute dort infiziert haben. Es gibt aber auch Klimaanlagen, die über Filter verfügen, die dann ähnlich wie ein Raumluftreiniger auch die Viren wieder aus der Luft filtern. Das heißt, das kommt ganz stark darauf an, was das für eine Klimaanlage ist.
Muss man wirklich dann wieder ins Detail gehen? Wenn wir über Aerosole sprechen, wir kennen dieses Wort jetzt so lange, aber worüber reden wir denn dann eigentlich ganz genau?
Genau, das ist etwas, was uns als Aerosolforscher momentan sehr stark umtreibt, weil wir häufig in der öffentlichen Darstellung reduziert werden auf einen ganz kleinen Teil, den wir tatsächlich darstellen. Also ein Aerosol ist ein Gemisch aus einem Gas, typischerweise unsere Luft, mit darin verteilten Partikeln. Also die Luft, die wir tagtäglich einatmen, auch die Luft, die wir ausatmen, ist ein Aerosol. Ja? Das heißt, die Aerosolforschung beinhaltet natürlich das, was wir ausatmen, mit Viren. Viren sind auch einfach nur Partikel in diesem Aerosol. Deswegen sprechen wir auch immer von Aerosolpartikeln. Aber wir beschäftigen uns mit viel, viel mehr Themen. Also die ganze Feinstaubdebatte ist ein Aerosolthema.
Gehen wir auch später noch drauf ein. Ja.
Genau, aber dann gibt es andere Themen. Der Klimawandel geht da mit rein. Also Klimaforschung, Wolkenbildung ist ein Aerosolthema, weil Wolken sich rund um Partikel bilden in der oberen Atmosphärenschichten. Es gibt aber auch andere Themen, wo Partikel gezielt in einem Gas hergestellt werden. Wenn Sie an Ihre Reifen denken, vom Auto oder vom Fahrrad, dort die sind schwarz, weil dort Ruß drin ist. Und dieser Ruß wird in einem Aerosolprozess hergestellt. Das sind Rußpartikel, die in einer Gasumgebung hergestellt werden. Auch das ist ein Aerosol. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die Aerosolforschung.
Dennoch, vielleicht können Sie es ja sagen, ich könnte mir vorstellen, dieses Thema Covid-19 hat jetzt einen großen Anteil Ihrer Arbeit in Anspruch genommen. Lässt sich das prozentual vielleicht sogar beziffern?
Ich habe mir ehrlich gesagt jetzt noch nicht genau Gedanken dazu gemacht, wie viel Prozent das ausmacht, tatsächlich, weil ich momentan einfach gar nicht dazu komme, weil es so viel ausmacht. Und ja, wir unterhalten uns regelmäßig mit den Kollegen, leider immer nur virtuell. Wir würden uns gerne auch mal wieder in einem Biergarten oder so treffen und darüber beim Bier sprechen. Aber wir haben uns natürlich alle nicht träumen lassen, was vor anderthalb Jahren noch, dass überhaupt mal die breite Öffentlichkeit über ein Aerosol-Thema diskutieren würde. Also das ist natürlich schon, wir haben dann eine öffentliche Wahrnehmung erfahren, die wir uns früher gar nicht haben erträumen können. Und um ehrlich zu sein, wenn man die Pandemie betrachtet, wir hätten auch gerne darauf verzichtet.
Wir machen weiter mit Ihren Fragen. Es kommen so viele rein. Aus Wernau schreibt Josef Harmat, ich bin Linienbusfahrer. Neben mir ist eine Plexiglasscheibe, die mich schützen soll. Wir sollen keine Maske tragen. Bin ich denn ausreichend geschützt?
Das bringt mich wieder zurück zu der Unterscheidung zwischen den direkten und den indirekten Infektionen. Direkte Infektion, wie gesagt, das bedeutet, dass jemand die Aerosolwolke, die eine Person, eine infektiöse Person ausatmet, direkt einatmet. Und das kann man durch solche Plexiglasscheiben gut verhindern. Was nicht verhindert werden kann, sind indirekte Infektionen. Also wenn die Viren sich mit der Zeit im Raum verteilen, dann kriechen die auch hinter die Plexiglasscheibe. Und dagegen bringt das gar nichts. Dagegen hilft nur Lüften, Luftreiniger und Maske tragen. Aber jetzt als Busfahrer muss ich natürlich sagen, der kritische Zeitpunkt ist natürlich genau der, wenn ein Passagier dort vorbeigeht, vielleicht eine Fahrkarte kauft. Und in der Zeit wird sich da vorne die Konzentration noch nicht so stark anreichern, dass das schon ein Problem wäre. Aber hinterher im Bus kann sich das natürlich anreichern und da ist er dann auch nicht gegen geschützt.
Nachfrage von Uli Betting. Morgens, abends und auch nachts gibt es doch Bodeninversionen. Und wenn kein Lüftchen weht, dann steht die Luft wie im Raum und es gibt keinen Austausch. Wie sehen Sie das? Er sagt, das Thema wurde noch nie besprochen.
Ja, also das stimmt, das kennt man ja gerade hier in Stuttgart, dass sogar der vertikale Austausch von Luftschadstoffen dann unterbunden ist. Allerdings muss man sehen, wir haben ein quasi fast schon unendliches Luftvolumen um uns herum und wir haben immer eine Bewegung. Also auch wenn man die kaum spürt, eine gewisse Bewegung ist immer da. Das heißt, jetzt rein akademisch betrachtet und rein rechnerisch mag sich eine etwas höhere Virenkonzentration einstellen, aber die Wahrscheinlichkeit, sich dadurch zu infizieren, man muss immer bedenken, wir müssen einige hundert bis einige tausend Viren einatmen, um uns zu infizieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Viren dann dort entsprechend einatmet, diese Anzahl an Viren, ist weiterhin verschwindend gering.
Jörg aus Schorndorf hat geschrieben, Laienchöre dürfen wieder in geschlossenen Räumen proben. Ist es nicht zu leichtfertig, trotz anderthalb Meter Abstand?
Ja, das ist am Ende ein Kompromiss. Wie sämtliche Maßnahmen, die an irgendwelche Inzidenzzahlen geknüpft werden, ist es ein Kompromiss, wo man sich fragen muss, welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Wir haben momentan sehr niedrige Inzidenzwerte, um 5 von 100.000. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte und damit auch eine infektiöse Person in einem Chor sich befindet, ist sehr gering. Sie ist nicht null, aber sie ist sehr gering. Und dann ist einfach nur die Frage, bin ich bereit, mit diesem Risiko zu leben, ja oder nein? Und das ist am Ende ein politischer Kompromiss, den die Politik fassen muss, die aber vielleicht auch jeder für sich selber einfach sich vor Augen führen muss, welches Risiko bin ich bereit einzugehen, beziehungsweise welche Bürde bin ich bereit auf mich zu nehmen, um das Risiko noch weiter zu senken.
Über weitere Maßnahmen haben wir ja schon gesprochen. Die Luftfilter, CO2-Ampeln haben Sie eben mal angesprochen. Davon ist auch öfter mal die Rede. Welchen Nutzen haben die?
CO2-Ampeln zeigen einfach an, wie verbraucht, in Anführungsstrichen und unwissenschaftlich ausgedrückt, die Luft in einem Raum ist.
Im Grunde, wann ich wieder lüften sollte wahrscheinlich, oder?
Genau, es geht ja darum, dass wir mit der Atmung CO2 ausatmen. Relativ hohe CO2-Konzentration, die reichern sich in der Luft an, in der Innenraumluft. Und wenn der Luft geschlossen ist, reichern sie dich an. Wenn ich nun eine infektiöse Person unter den Personen in diesem Raum habe, dann würde sich in gleichem Maße die Virenkonzentration anreichern, weil die Viren so klein sind, dass die sich fast genauso verhalten wie Gasmoleküle. Das heißt, ich kann anhand der CO2-Konzentration ablesen, ob ich lüften sollte oder nicht, verbessere damit die Raumluft generell, die Raumluftqualität und damit aber auch das Infektionsrisiko. Funktioniert aber nur für Fensterlüften, wenn ich Raumluftreiniger habe. Raumluftreiniger entnehmen kein CO2, das heißt mit einem Raumluftreiniger, der die Luft nur umwälzt, bringt so eine CO2-Ampel eigentlich nur, dass ich weiß, ich muss jetzt lüften, hat aber mit dem Infektionsschutz in dem Zusammenhang nicht mehr viel zu tun.
Weil es gerade bei uns in den Nachrichten war, die AfD zieht den Antrag auf Befreiung der Maskenpflicht im Bundestag zurück. Unser Gast Christoph Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung. Sie haben sich mit dem Thema im Bayerischen Landtag befasst. Da ist es ja ganz spannend zu erfahren, was da rausgekommen ist.
Genau, ich hatte eine Anfrage vom Präsidium des Bayerischen Landtages und die haben mir dann ihre Unterlagen zur Lüftungsanlage zugeschickt, weil es dort eben halt auch Anfragen gab, ob die Maskenpflicht wirklich noch benötigt würde. Und da ist es tatsächlich so, dass die Lüftungsanlage in dem Plenarsaal so ist, dass die Ausströmer der Luft unterhalb der Parlamentarier sind und dann die Luft von unten nach oben strömt und oben an der Decke wieder abgesaugt wird. Und das ist tatsächlich so die Idealvorstellung, weil die ausgeatmete Luft ohnehin nach oben strömt aufgrund der Wärme der Luft, die wir ausatmen und dann direkt mitgenommen wird, sodass sich die Viren auch gar nicht mehr verteilen können. Dazu gibt es noch Schutzwände zwischen den Parlamentariern, die eine direkte Infektion vermeiden, sodass man dort also auch guten Gewissens auf eine Maskenpflicht am Platz verzichten kann.
Sind Sie dann dorthin gefahren und haben genau diese Anlage untersucht oder reicht Ihnen das, wenn jemand sagt, ich habe die und die Anlage und was bedeutet das?
Naja, also das waren zunächst mal einfach nur Ratschläge. Das war jetzt kein Gutachten oder so, was ich denen erstellt habe. Dafür müsste man sicherlich deutlich mehr machen. Es ging aber erstmal darum, überhaupt zu schauen, wie sieht die allgemeine Situation aus. Und das ist mir elektronisch per E-Mail zugeschickt worden. Und dann war ich in einer virtuellen Sitzung entsprechend zugeschaltet.
Sie leiten ja außerdem am Institut für Energie- und Umwelttechnik in Duisburg den Bereich Luftreinhaltung und Filtration. Und Sie arbeiten dort besonders praxisnah. Dann haben Sie doch bestimmt Beispiele für uns, wo wir Ihre Forschungen im Alltag hier erleben können.
Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir seit über 10 Jahren jetzt so Raumluftreiniger bei uns im Institut untersuchen und auch erforschen, wie wirksam die sind. Das war damals, als wir angefangen haben, vor allen Dingen ein Thema für den chinesischen Markt, die mit dem Label Tested in Germany werben wollten. Das hat sich dann aber spätestens mit der Pandemie dann auch für Deutschland und Europa dann verselbstständigt. Und da sind wir also sehr stark zum Beispiel unterwegs. An anderen Stellen schauen wir, was kommt aus Industrieanlagen zum Beispiel raus an Feinstaub. Denn wie erwähnt, Feinstaub in der Luft ist auch ein Aerosol. Wir schauen nach, was kommt aus dem Auto raus. Insbesondere momentan, was kommt aus den Bremsen raus. Weil da wird es in absehbarer Zeit eine neue Regulierung geben. Weil das momentan die wesentliche Feinstaubquelle von Autos ist.
Reifen werden auch thematisiert. Wie sieht es da aus?
Reifen beginnen wir gerade, damit das zu thematisieren. Beim Reifenabrieb ist es aber so, dass offensichtlich die meisten Partikel, die dort entstehen, eher größer sind. Und dem nicht mehr in die Definition des Feinstaubs fallen, weil sie nicht mehr lungengängig sind. Das ist stärker ein Thema, was Mikroplastik zum Beispiel dann im Grundwasser anbelangt, sind wir im Institut auch beschäftigen wir uns auch mit. Das ist eine andere Abteilung, aber auch da sind wir entsprechend mit unterwegs.
Wo Sie die Bremse jetzt gerade angesprochen haben, was soll es da dann in Zukunft geben, ist ja auch ein spannendes Thema.
Also man muss zunächst mal schauen, warum sind die Bremsen auf einmal so in den Fokus geraten. Das eine ist, was aus dem Auspuff rauskommt, ist durch motorische Verbesserungen, durch Elektrifizierung sowieso, aber auch durch Abgasreinigungstechniken, also Dieselpartikelfilter, die mittlerweile auch für Benzinmotoren verfügbar und ich glaube sogar verpflichtend sind. Aus dem Auspuff kommt heute also fast nichts mehr raus. Gleichzeitig sind aber die Emissionen von Bremsen und auch von Reifen und auch von Straßenabrieb und Aufwirbelung gestiegen. Und das hat nicht nur mit dem gesteigerten Verkehrsaufkommen zu tun, sondern vor allen Dingen damit, dass die Autos immer größer und schwerer werden. Und je schwerer ein Auto ist, desto mehr muss ein Auto abbremsen und desto mehr wird emittiert. Und deswegen sind diese Partikel, und Bremsen sind da momentan die, die hauptsächlich im Fokus sind, momentan die dominierenden. Und die sind deswegen auch so stark im Fokus, weil das sehr viel Schwermetalle sind. Ja, aus den Materialien. Und die sind eben halt auch möglicherweise besonders toxisch.
Können Sie schon konkret sagen, wenn Sie jetzt genau daran forschen, dass es eben weniger, ich sag mal, Abfälle gibt, wann es dann von Ihnen etwas Neues gibt dazu?
Also wir selber machen nicht die Entwicklung der Bremsen. Ja, dafür arbeiten wir mit Partnern.
Sie geben es an die Wirtschaft dann weiter?
Naja, wir arbeiten mit Partnern auch aus der Industrie gerade zusammen, die solche Entwicklungen machen. Wir entwickeln dann Prüfprotokolle und auch die Messtechnik. Denn man muss sich vorstellen, Bremsen, die Emission von Bremsen zu testen, ist alles andere als trivial. Bei einem Auspuff ist es so, ist es schwierig genug, aber da habe ich zumindest ein Auspuffrohr, an dem ich angreifen kann. Die Bremse, die rotiert. Und diese Rotation führt dazu, dass die Partikel überall rumgeschleudert werden. Und da muss ich irgendwie es schaffen, diese Partikel einzufangen und repräsentativ zu messen. Das ist das, wo wir ins Spiel kommen. Und was dort an Entwicklung gibt, um die Bremsenemissionen zu reduzieren, sind zum Beispiel Entwicklungen der Materialien, also andere Scheibenmaterialien, andere Belagsmaterialien verwendet werden. Die genaue Ansteuerung der Bremsen, Lastverteilung vorne, hinten zum Beispiel, das sind Dinge. Und es gibt auch Ansätze, den Feinstaub, der entsteht, aufzufangen durch Filterlösungen.
Christoph Asbach in SWR1 Leute. Sie hatten mit mehr als 180 internationalen Aerosolforschern ein Positionspapier verfasst und hatten da Maßnahmen kritisiert, haben das an die Bundesregierung geschickt. Was stand da explizit drin?
Genau, also um es nochmal zu konkretisieren, wir haben Ende letzten Jahres ein Positionspapier verfasst, was schon fast mehr eine Informationsbroschüre ist, die rund 25 Seiten umfasst, die im Internet abrufbar ist. Das war Ende letzten Jahres und haben dann um Ostern rum noch mal einen offenen Brief an die Regierung geschrieben und auch an die Presse verschickt. In dem Brief haben wir kritisiert, dass eigentlich die Maßnahmen, wie sie ergriffen wurden, teilweise eigentlich mehr einen symbolischen Charakter haben und gar nicht wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir hatten, in Betracht zogen. Und die wissenschaftlichen Erkenntnisse beinhalten vor allen Dingen, dass die Infektionen im Wesentlichen im Innenraum stattfinden. Je kälter es ist, desto mehr findet das im Innenraum statt, weil wir uns einfach im Innenraum mehr aufhalten. Aber genau diese Erkenntnis spiegelte das nicht wider. Stattdessen hat man eine Maskenpflicht im Park erlassen.
Ausgangsbeschränkungen,
wobei das Ziel der Ausgangsbeschränkung ist ja etwas, was wir völlig unterstützt haben, nämlich das Zusammentreffen der Menschen im Innenraum zu vermeiden. Nur befürchteten wir, dass allein durch den Begriff Ausgangsbeschränkungen das Gefühl erzeugt wird, draußen wäre es gefährlich. Und tatsächlich ist es genau umgekehrt gewesen. Wir haben Zuschriften bekommen, wir haben Anrufe bekommen, auch von Freunden und Bekannten, die sich schon fast entschuldigt haben, dass sie mit einem Freund, einer Freundin im Park spazieren gegangen sind. Dabei sind das genau die Dinge, wo wir sagen, da kann eigentlich nichts passieren. Und viel schlimmer ist es, wenn die Leute stattdessen, weil sie Angst haben rauszugehen, weil sie sich im Park nicht mehr treffen dürfen oder weil sie dort eine Maske tragen müssen, dann zu Hause treffen, weil da sieht es keiner. Aber genau das ist das Falsche. Und deswegen sage ich immer wieder, das eine ist, die Maßnahmen, die erlassen werden, müssen sinnvoll sein und müssen vor allen Dingen auch den Menschen so eine gewisse Leitplanke vorgeben, was sinnvoll ist und was nicht. Und genau da hatten wir den Eindruck, dass die Maßnahmen in die falsche Richtung gehen. Und wir haben aber schon festgestellt, dass durch diesen offenen Brief die Erkenntnis, dass es drin gefährlich ist und draußen kaum etwas passieren kann, sich schon auch weitgehend durchgesetzt hat.
Gäbe es jetzt gerade einen Anlass für einen offenen Brief? Was würden Sie reinschreiben?
Genau, also dazu muss man auch nochmal wiederholen, dieser offene Brief, der ist um Ostern herum entstanden. Da hatten wir sehr hohe Inzidenzen, wir hatten, es war fast alles zu. Und vor dem Hintergrund ist dieser Brief entstanden. Damals haben wir überhaupt nicht daran gedacht, dass irgendwann Großveranstaltungen wieder stattfinden würden. Darauf zielten wir auch gar nicht drauf ab. Wenn wir das heute sehen, wir haben damals gesagt, eine von 1000 Infektionen findet draußen statt. Kann man auch darüber diskutieren, ob es vielleicht 5 von 1000 sind. Das ist aber auf jeden Fall im Promillebereich. Das war damals auch absolut richtig, weil auch all diese Untersuchungen oder diese Beobachtungen, die es damals gab, Großveranstaltungen nicht berücksichtigen konnten, weil es sie gar nicht gab.
Jetzt haben wir solche Situationen wie Wembley.
Genau, genau. Und deswegen ist also diese Infektionszahlen, die wir da genannt haben, lassen sich sicherlich nicht auf dieses aktuelle Geschehen übertragen, weil ich komme wie immer wieder zurück auf den Fall direkte, indirekte Infektion. Die indirekten Infektionen sind draußen quasi unmöglich. Direkte Infektionen lassen sich gut vermeiden, indem man Abstand hält. Und genau das ist das, wo ich momentan auch die Organisatoren, die UEFA, aber auch die lokalen Organisatoren in Wembley, aber auch in Dänemark und Ungarn denen vorwerfen muss, dass sie genau diese Erkenntnis auch nicht umsetzen.
Jetzt kommen wir in den Sommer. Es gibt Großveranstaltungen, es gibt Festivals. Was schlagen Sie vor? Was wäre ein guter, sinnvoller Umgang damit?
Also wann immer diese Veranstaltungen draußen stattfinden, ist das Risiko schon mal erheblich geringer als drin. Wenn ich dann darauf achte und das, was ich sehe momentan, was an Festivals zum Beispiel organisiert wird, das sind bestuhlte Festivals, also es ist keine Stehfestivals, sondern es sind nur bestuhlte Festivals mit entsprechendem Abstand, da kann fast nichts mehr passieren. Wo man aufpassen muss, das gilt beim Fußball übrigens genauso wie bei Musikfestivals, das sind kleine geschlossene Räume, dazu zählen zum Beispiel Toilettenräume, dazu zählt, wenn die Menschen mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln anreisen, da muss man aufpassen, aber auch da lässt sich durch zum Beispiel eine Maskenpflicht und wenn die Leute die Maske auch noch richtig tragen, also sprich dicht am Gesicht abschließend tragen, das Infektionsrisiko auch nochmal deutlich reduzieren. Und man muss immer noch bedenken, wir haben momentan einfach auch sehr niedrige Inzidenzen, sodass die Wahrscheinlichkeit, auf eine infektiöse Person zu treffen, auch sehr gering ist.
Wir wollen nochmal eingehen auf die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer aus Baden-Baden, kam rein von Barbara Süß. Sie möchte wissen, wie es sich denn bei der Sauna verhält. Aufguss, ja oder nein, Vorbereich, wie sieht das da aus? Haben Sie da konkrete Forschungsergebnisse?
Ich kenne jetzt keine konkreten Ergebnisse daraus, aber aus der allgemeinen Aerosolphysik kann man sich da durchaus einiges herleiten. Also es ist nur mal so, dass wenn man den Abstand hält, kann ich eine direkte Infektion da sicherlich vermeiden. Das ist so wie in jedem anderen Raum. Aber es ist ein relativ kleiner Raum, in dem die Luft auch nur umgewälzt wird, nicht ausgetauscht wird. Das heißt, da kann sich natürlich relativ schnell eine Virenkonzentration aufbauen, wenn denn eine der Personen in dieser Sauna infektiös ist.
Also das heißt, ist es durchaus sinnvoll, keinen Aufguss zu machen und dann zu wedeln? Oder was glauben Sie?
Das macht keinen Unterschied. Also das verteilt sich so oder so. Also durch Wedeln verteile ich das, durch den Aufguss verteile ich das. Und selbst wenn ich es nicht mache, in so einem kleinen Raum, verteilt sich das auch von alleine relativ schnell.
Dann möchte wissen aus Villingen, Günther Lang, ist es nicht so, dass durch die Maske ein freies Atmen verhindert wird und dadurch ausgeatmete Luft mit den Viren und dem CO2 dauernd wieder eingeatmet wird?
Das ist in einem ganz kleinen Maße tatsächlich so, aber man muss sich immer vor Augen führen, wir atmen halt so einen halben Liter Luft ungefähr mit jedem Atemzug ein und aus. Und das Volumen aber zwischen Gesicht und der Maske ist nur ein kleiner Bruchteil davon und nur das atme ich möglicherweise wieder ein. Das heißt, ja, es kommt zu einer sehr geringfügigen Anreicherung von CO2, ist aber jetzt auch in mehreren Studien gezeigt worden, dass das keine gesundheitsschädliche Wirkung hat. Und was die Viren anbelangt, ja, ich atme ja nur die, also nur wenn ich selber infektiös bin, atme ich die Viren wieder ein. Das heißt, ich infiziere mich ja nicht dadurch, sondern ich bin ja schon infiziert. Das heißt, das ist eigentlich auch kein wirkliches Argument. Ja, es kann unangenehm sein, eine Maske zu tragen, aber gesundheitsschädlich ist es, zumindest für gesunde Personen nicht.
Manchmal stinken die Masken ja durchaus. Wie verhält es sich damit?
Naja, also seriös geprüfte Masken, die entsprechend den vollständigen Test einer FFP2-Maske zum Beispiel durchlaufen haben, da sollte auch sichergestellt sein, dass dort keine gesundheitsschädliche Stoffe rauskommen. Ich kenne es aber selber, teilweise stinken die. Das ist unangenehm, aber es ist nicht schädlich.
Dann hatten wir über ein weiteres Forschungsfeld von Ihnen gesprochen, Feinstaub. Michael aus Waiblingen hat sich da gemeldet zur Dieseldebatte und sagt, bei der neuesten Generation der Diesel ist es doch so, die reinigen doch durch Verbrennen der zum Brennvorgang benötigte Luft durch die verschmutzte Luft und die wird dann sauberer ausgeblasen. Und hier sind doch dann Aerosole im Spiel, sagt er. Wie ist Ihre Bewertung da?
Also so, dass moderne Fahrzeuge typischerweise über einen Abgasfilter verfügen, der sehr viel herausfiltert und je nachdem, welche Luftqualität ich in der Umgebung habe, kann es tatsächlich sein, dass was den Feinstaubgehalt angeht, die Luft, die aus dem Auspuff kommt, tatsächlich sauberer ist als das, was vorne reingeht. Muss aber immer bedenken, das sind relativ geringe Volumenströme im Vergleich zu dem Gesamtvolumen, sodass dieser Reinigungseffekt wenn er denn wirklich so vorliegt, eigentlich praktisch keine wirkliche Auswirkung auf die Feinstaubkonzentration hat. Da wirkt sich viel mehr aus, dass man das rausholt, was man selber produziert.
Vielleicht können Sie uns noch mal ein wenig mitnehmen in Ihre Forschungsbereiche. Es war ja immer so ein wenig zu sehen, wenn es darum ging, ja, wie ist es bei Sängern oder bei Musikern. Und da gab es dann Tests mit Tauchermaske oder wohl auch mit Instrumenten, die sonst für die Umweltforschung auf der Zugspitze Dienst tun, um Geschwindigkeiten der Tröpfchen größenabhängig zu messen. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also wir stehen so ein bisschen vor dem Dilemma, dass wir zwar sehr genaue Messtechnik haben, aber keine sehr spezifische Messtechnik. Also wir können Partikel in der Luft, was ja nun mal ein Aerosol ist, detektieren. Wir können die Größe bestimmen, wir können die Konzentration, Anzahl oder Massenkonzentration bestimmen und so weiter. Aber wir können nicht sagen, was das für Partikel sind. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich immer, wenn wir wissen wollen, was entsteht beim Sprechen, was entsteht beim Atmen oder was kommt aus einem Musikinstrument beim Musizieren heraus, eine Umgebung schaffen, in der wir sicher sind, dass wir keine Partikel in der Luft haben, die nicht aus dieser Quelle stammen. Das ist immer die große Herausforderung. Durch Filter, durch entsprechend gute Filter wird dann in einer Kammer eine sehr saubere Luft erzeugt. Und nur so als Vorstellung, in einem Kubikzentimeter, also einem Würfel von einem Zentimeter Kantenlänge, haben Sie in Innenräumen 5.000 bis 10.000 Partikel.
Wie machen Sie die dann sichtbar?
Es gibt verschiedene Prozesse, aber wenn wir jetzt gerade über die Partikel reden, die zum Beispiel beim Sprechen entstehen oder auch beim Atmen entstehen, dann schickt man diese Partikel durch einen Lichtstrahl, häufig einen Laserstrahl, und misst, wie viel Licht diese Partikel reflektieren. Und das hängt direkt ab von der Größe, noch von einigen anderen Faktoren. Das macht die Sache etwas komplizierter. Also wenn Sie sich vorstellen, weißes und schwarzes Partikel, dann wird das weiße Partikel bei gleicher Größe mehr Licht streuen als ein schwarzes. Das muss alles in die Kalibrierung von so einem Messgerät mit reingehen. Aber es ist eben halt nicht spezifisch, sondern wir kriegen einfach nur raus, wir haben so und so viel Partikel von dieser Größe. Und dann müssen wir anderweitig dafür Sorge tragen, dass eben diese Partikel, die wir messen, auch nur die sind, die wir messen wollen und nicht irgendwelche anderen, die wir im Hintergrund haben.
Dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, so spezielle Nachfragen zu beantworten. Hier kommt zum Beispiel gerade eine rein aus Kernen von Markus Schmidt und der will wissen, wie viel Aerosole kommen denn am Ende eines Blechblasinstruments wieder in die Umgebung?
Beliebig komplex die Frage, fängt damit an, schau mal, welches Blechblasinstrument ist gemeint, wie viele Umlenkungen der Luft sind in diesem Blechblasinstrument, denn man muss sich vorstellen, Partikel, wenn die umgelenkt werden mit einer Luftströmung, dann besitzen sie eine gewisse Trägheit. Also meinen Studenten erkläre ich das immer, sollen sich vorstellen, eine Straße mit einer 90-Grad-Kurve und ein Auto bei 50 km/h kommt rum, der LKW landet im Graben. Das gleiche ist mit Partikeln auch. Kleine Partikel kommen um die Kurve rum, größere landen im Graben, zumindest zu einem gewissen Teil. Und wenn ich jetzt je mehr Umlenkung ich habe, desto mehr landen auch im Graben, also sprich an der Wandung dieses Blechblasinstruments, bilden dort einen Film. Der kann sich aber möglicherweise wieder ablösen, sodass wieder um neue Tröpfchen entstehen. Also wie gesagt, es ist beliebig komplex, ich kann da keine pauschale Antwort drauf geben.
Was aber rauszuhören ist, dass es ein ganz spannendes Forschungsfeld ist, was Sie haben. Merken Sie das jetzt aufgrund der Pandemie, dass es da mehr Nachwuchs gibt?
Naja, ich merke schon, dass es an manchen Stellen einfach die Anfragen mehr werden. Wir haben bei uns im Institut ja auch studentische Hilfskraftstellen zum Beispiel, die wir vergeben, dass dort mehr Anfragen kommen, dass Menschen mit uns, also Studenten, Studierende mit uns zusammenarbeiten wollen. Das Gleiche gilt für Abschlussarbeiten. Wir sind gerade auch dabei, eine ganze Reihe Forschungsanträge zu schreiben, wo wir dann auch entsprechend erwarten, dass sich dort Doktoranden dann darauf bewerben werden.
Und was wir gelernt haben, das Forschungsfeld ist noch sehr viel weiter. Danke für die Einblicke heute Vormittag, Christoph Asbach.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,